Ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Mitgliederzahl 630, abgegebene Stimmen 621, ungültiger Stimmzettel 1. Mit Ja haben gestimmt 310 der Abgeordneten, mit Nein haben gestimmt 307, Enthaltungen 3. Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nicht gewählt.
Spätestens, als man in die versteinerten Gesichter von Friedrich Merz und seiner Familie geschaut hat, war klar: Hier ist etwas Historisches passiert. Friedrich Merz hat im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit, die ihn zum Kanzler gemacht hätte, verpasst. Dann, ein paar Stunden später, im zweiten Wahlgang, hat's funktioniert.
Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Merz, nehmen Sie die Wahl an?
Frau Präsidentin, ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an.
Merz hatte 325 Stimmen auf seiner Seite und ist jetzt Bundeskanzler. Das ist schon gehört, alles, was uns bewegt. Ich bin Moritz Weiberg, los geht's.
Schon gehört. Schon gehört. Alles, was uns bewegt.
Wichtige Themen kompakt aufgearbeitet.
Über diesen Tag spreche ich jetzt mit dem Leiter von unserem Berliner Hauptstadtbüro, Stefan Lange. Hallo Stefan.
Ja, schönen guten Tag aus Berlin.
Stefan, ein historischer Tag, das kann man schon so sagen, oder?
Das muss man sogar so sagen, weil diese Kanzlerwahl wirklich einmalig war in der Nachkriegsgeschichte. Herr Merz ist zum Kanzler gewählt worden, zum 10. Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, aber vor ihm ist noch nie jemand im ersten Wahlgang durchgefallen. Insofern ist das eine historische Wahl, die uns auch hier in Berlin tatsächlich kalt erwischt hat. Es gibt Leute, ich will mich jetzt nicht über den grünen Klee loben, ich irre auch manchmal, aber ich habe es auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen vermutet, dass es im ersten Wahlgang schief gehen könnte. Dann ist es tatsächlich passiert und das ist schon eine, ja wirklich bemerkenswert, der Begriff historisch ist tatsächlich richtig.
Warum hast du es denn im Gefühl gehabt, dass das heute passieren hätte können?
Das Gefühl war, glaube ich, auch der Grund für die Abweichler, die Herr Merz im ersten Wahlgang hinnehmen konnte. Es gab halt auf beiden Seiten unzufriedene Leute, die zum Beispiel keinen Ministerposten bekommen haben, die kein Staatssekretärsamt bekommen haben. Dann gab es auf SPD-Seite sicherlich auch unzufriedene Leute, die vielleicht auch bei der Kabinettsbildung nicht bedacht wurden, die Probleme haben mit dem Inhalt des Koalitionsvertrages, dann kann man mal die Stichwörter Bürgergeld und Migration nennen. Da gehen die Meinungen bei SPD und Union doch weit auseinander. Also da gab es einige Rechnungen zu begleichen. Herr Merz hatte einen Vorsprung, oder die schwarz-rote Koalition hatte einen Vorsprung von 12 Stimmen, die sie brauchten, um die Kanzlermehrheit zu kriegen. Das war halt knapp und es war eine geheime Wahl. Wir werden es auch nie erfahren, wer jetzt genau wo wie abgestimmt hat. Aber es lag halt nahe, dass es da eben Kritiker gab, die sich da jetzt rächen wollten. Das ist dann im ersten Wahlgang passiert, im zweiten dann ja nicht mehr. Da hatte er dann ja die nötige Mehrheit zusammen.
Jetzt hat er es also geschafft. Und dieser Wandel im Kanzleramt, der ist ja auch gekennzeichnet durch die unterschiedlichen Persönlichkeiten von Merz und Amtsvorgänger Olaf Scholz. Könnte denn der Unterschied zwischen diesen beiden Männern überhaupt größer sein?
Also es ist beides. Sie sind sich natürlich einmal ganz klar von der Partei und auch von der politischen Ausrichtung sind sie doch sehr, sehr verschieden. So ein bisschen auch vom Alter. Also man spricht ja in letzter Zeit gar nicht mehr so sehr vom Alter unseres künftigen Kanzlers, was ich auch interessant finde. Also ich meine, er ist 69, wird bald 70, der Herr Merz. Gut, also und Herr Scholz war doch um einiges jünger. So. Und darüber hinaus, was sich aber sicherlich eint, das haben aber Männer in dieser Position, Frau Merkel hat das auch, ist der absolute Wille zur Macht, auch der war ja auch bei Herrn Scholz bis zum Schluss ungebrochen. Und diesen Willen zur Macht, den wird jetzt halt Herr Merz vertreten. Und da gibt's ja dann auch verschiedene Politikfelder, auf denen er sich da austoben kann. Also sind die beiden so sehr verschieden. Ich würde ganz ehrlich sagen, ich glaube, ist auch eine spannende Frage, aber nee, also so groß sind die Unterschiede dann, glaube ich, am Ende dann doch nicht. Zumindest was jetzt so die grundsätzliche persönliche Haltung von Kanzlern und Kanzlerinnen betrifft.
Ein Unterschied zwischen Merz und Scholz ist die Regierungsverantwortung, bevor sie ins Amt gekommen sind. Scholz war regierender Bürgermeister in Hamburg, dann auch unter anderem Finanzminister. Merz hat noch keine Regierungsverantwortung, weder auf Landes- noch auf Bundesebene. Siehst du das als Problem?
Da bin ich in der Tat sehr zwiegespalten. Einerseits finde ich, ist Herr Merz natürlich jemand, der politische Erfahrung hat. Er war ja sehr lange im Bundestag und so weiter, bis er dann freiwillig ausgeschieden ist. Und dann gab es eine lange Phase, in der er in der Wirtschaft tätig war. Er war immer Transatlantiker, also er hat sich also auch um die deutsch-amerikanischen Beziehungen bemüht, hat sich da interessiert, war da unterwegs. Er spricht zum Beispiel ein sehr gutes Englisch, wie man gerade in Valencia sehen konnte. Da war ein Treffen der EVP, der Christdemokratischen Parteien Europas. Und da hat er also wirklich auch eine schöne, flüssige Rede auf Englisch gehalten. Also, er hat viel Rüstzeug, was ein Regierungsmann, ein Regierungschef braucht. Das steht überhaupt gar nicht zur Debatte, finde ich. Also, ihm da vorzuwerfen, er wisse nicht, was da auf ihn zukommt, ist, glaube ich, zumindest in dieser Absolutheit nicht so ganz richtig. Und klar sind da ein paar Sachen, die er nicht kennt. Also, er reisen zum Beispiel zu anderen Staaten. Aber das sind ja auch alles Sachen, die kann man lernen. Das sind alles Sachen, da hat er Leute, die ihm helfen. Es gibt ein Protokoll im Auswärtigen Amt, das ihm bei Reisen hilft. Es gibt Leute, erfahrene Leute im Kanzleramt, die ihm sagen können, was Sache ist und so weiter und so weiter. Also da wird er schon zurechtkommen. Also das ist ja die Sorge, dass er es eben nicht packen kann, sage ich mal salopp. Und doch, das kriegt er schon hin.
Ein erster Prüfstein für ihn waren ja die Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Wie hast du ihn da erlebt? War er da geschickt? Hat er sich über den Tisch ziehen lassen?
Das war in der Tat sehr spannend. Das waren ja auch für uns hier in Berlin sehr spannende Tage. Und ich würde sagen, über den Tisch ziehen lassen hat er sich nicht. Aber was ich so, also man muss ja dazu sagen, die beiden Seiten, also Union und auf der einen und SPD auf der anderen Seite, haben ja Stillschweigen vereinbart und das größtenteils auch so eingehalten. Aber was man jetzt im Nachhinein hört, wo dann doch der eine oder andere und die andere mal redet, ist unter anderem zum Beispiel, dass Herr Merz unbedingt sein Digitalministerium durchbekommen wollte. Das ist ja ein neues Ministerium, das gab es vorher als eigenständiges Ressort so nicht. Das hatte er schon im Wahlkampf angekündigt, dass er das machen will. Jetzt kommt es und dafür musste er wohl einiges abgeben, auch einige der SPD einige Zugeständnisse machen. Und in der Lesart gerade heißt es immer, ja, die SPD hat ja so viele Ministerien bekommen. Das ist gar nicht der Punkt. Wir haben das mal ausgerechnet, wenn man das jetzt wirklich runterbricht, rein mathematisch, dann stünden der SPD 6,4 Ministerien zu. Also das kann man ausrechnen, wenn man die Prozentzahl bei den Wahlen nimmt, dann kommt man auf diese Zahl. Also zwischen 6 und 7 Ministerien hätten denen zugestanden, jetzt sind es halt 7. Was interessant ist, was wichtig ist, die SPD hat viele wichtige Schlüsselressorts bekommen, Finanzen, Verteidigung zum Beispiel. Und da muss man dann Herrn Merz sagen, da hat er vielleicht an der Stelle nicht geschickt genug verhandelt. Das könnte ihm noch mal ein bisschen auf die Füße fallen.
Über die SPD reden wir gleich auch noch. Wenn wir jetzt dann auf Merz gucken, wo siehst du Stärken, wo siehst du vielleicht auch Schwächen von ihm, die seine Kanzlerschaft jetzt bestimmen könnten?
Also ich glaube, das hat er auch in den letzten Tagen und Wochen bewiesen. Er weiß, was er will. Er setzt das durch. Er ist aber auch in der Lage, Kompromisse zu finden, mit Leuten zu reden. Was wir hören, ist, dass er zum Beispiel, dass es auch einige Absagen gab von CDU, von Unionspolitikern, die er gefragt hat, ob die Minister werden wollen und die ihm dann einen Korb gegeben haben. Herr Linnemann, der CDU-Generalsekretär, ist ja das bekannteste Beispiel. Der hätte Wirtschaftsminister werden können, wollte das aber nicht. So, und da hat Herr Merz dann aber auch schnell andere Leute gefunden. Also er ist da einfach, glaube ich, schon auch sehr geschickt. Er hat einfach auch eben auch eine große Lebenserfahrung, die hilft ihm da an der Stelle weiter. Er ist, glaube ich, ein offener Mensch, in Neudeutsch sagt man open-minded. Also das passt da alles schon sehr zusammen. Vielleicht auf der anderen Seite ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber wenn man mit 70 so einen Job nochmal machen will, und ich weiß es halt aus meiner Erfahrung auch, ich habe jetzt 15 Jahre lang als Journalist das Kanzleramt begleitet, bin viel auf Reisen gewesen, das ist auch wieder salopp von mir, das ist echt der Wahnsinn. Also man schläft ganz wenig, man muss unheimlich viel arbeiten, man muss sehr konzentriert sein. Und das ist anstrengend. Das ist einfach anstrengend. Und jeder, der ein bisschen älter wird, merkt das. Das steckt man nicht mehr so weg wie früher. Er macht einen sehr fitten Eindruck. Er ist sehr fit. Das steht auch außer Frage. Aber das könnte vielleicht tatsächlich auch mal irgendwo sein, dass er dann mal sagt, Mensch, was habe ich mir da eigentlich jetzt zugemutet vom Stressfaktor her?
Dann schauen wir doch mal auf die einzelnen Parteien. Union und SPD mussten ja beide dem Koalitionsvertrag zustimmen. Die Union auf einem kleinen Parteitag, die SPD über ein Mitgliedervotum. Mit welchem Gefühl gehen denn die Unionsmitglieder in diese Regierung? Sind sie gespalten, vorfreudig? Was ist da dein Eindruck?
Ich war auf dem kleinen Parteitag der CDU, der hat hier in Berlin im Hotel Estrel stattgefunden. Und die Stimmung dort war nicht schlecht. Muss man vorsichtig aussehen, sie war aber auch nicht euphorisch. Also man hätte auch erwarten können, dass eine zukünftige Kanzlerpartei jetzt, wo sie dann eben, also zu dem Zeitpunkt des Parteitages kurz vor der Kanzlerwahl stand, dass da mehr Partystimmung ist. Aber die Parteimitglieder, die Unionsleute denken, glaube ich, ähnlich wie ich. Es kommt jetzt halt wirklich darauf an, dass geliefert wird. Alle hoffen, dass es so kommt. Und jetzt muss man halt gucken, dass es tatsächlich passiert. Um das mal auf ein Beispiel runterzubrechen, ist das Thema Migration. Herr Merz hat im Wahlkampf bekanntlich angekündigt, dass er am Tag 1, sobald er Kanzler ist, die Grenzen zumacht. So, das geht so natürlich nicht. Und Herr Dobrindt, Alexander Dobrindt, CSU, neuer Innenminister unseres Landes, hat dann auch schon gesagt, naja, also zumachen wir es nicht, aber wir werden strenger kontrollieren. Also das sind so Sachen, das ist auch gar nicht schlimm. Im Wahlkampf kann man auch mal Dinge sagen, die vielleicht ein bisschen überspitzt sind und die dann nachher der Realität so nicht mehr standhalten. Na, Herr Merz hat da jetzt auch nicht irgendwie geschwindelt oder was, aber das sind so Sachen, an denen wird die neue Regierung gemessen. Und das wissen auch die Unionsmitglieder. Und insofern ist da so ein bisschen, ja, wie soll man es sagen, so eine abwartende Spannung. Mal gucken, was jetzt passiert.
Dann schauen wir mal zur SPD. Die hatten ein Mitgliedervotum. Da gibt es jetzt, finde ich, zwei Herangehensweisen. 84% sprechen sich für die Koalition aus. Das ist objektiv ein gutes Ergebnis. Aber nur knapp über die Hälfte der SPD-Mitglieder hat sich überhaupt beteiligt. Das spricht jetzt, finde ich, nicht unbedingt für viel Enthusiasmus an der Basis für diese neue Regierung. Welche Interpretation ist dir näher?
Die zweite. Also ich würde mich da auch auf diese doch, wie ich finde, ziemlich miese Wahlbeteiligung stürzen wollen und konzentrieren wollen oder fokussieren wollen. Das ist ja ein Witz. Also ich meine, die durften online abstimmen. Da musste man sich noch nicht mal irgendwie aus dem Sessel bewegen, sondern konnte halt über einen PC, über einen Laptop, über was auch immer online sein Kreuz machen. Das ist ja so schwer nicht. Und für mich ist diese doch sehr magere Wahlbeteiligung eher ein Anzeichen dafür, dass viele SPD-Mitglieder gesagt haben, ich will diesen Koalitionsvertrag jetzt zwar nicht torpedieren, indem ich mit Nein stimme, aber sie haben dann den Weg gewählt, dass sie sagen, okay, dann nehme ich halt gar nicht teil. Aus zwei Gründen. In diesem Koalitionsvertrag und in der künftigen Regierung wird's, wir haben gerade drüber gesprochen, schärfere Migrationsregeln geben. Das schmeckt nicht jedem und jeder in der SPD. Und das andere ist tatsächlich das Thema Mindestlohn. Die SPD sagt 15 Euro. Die Union sagt, das wird eine Mindestlohn- oder die Mindestlohnkommission festlegen. Es kann durchaus sein, dass dabei irgendwas mit 14 Euro noch was rauskommt. Was macht die SPD dann? Fragezeichen. Also da ist tatsächlich auch schon in den nächsten Wochen ganz schöner Sprengstoff drin. Und wie gesagt, ich würde jetzt unterstellen, dass viele SPD-Mitglieder gesagt haben, komm, nicht, wie gesagt, ich will es nicht torpedieren, weil wenn wir diesen Koalitionsvertrag nicht unterzeichnen, dann gibt's Neuwahlen, dann stehen wir im Zweifel noch schlechter da. Aber so richtig dafür sind sie dann auch nicht. Und ich glaube, das drückt diese Zahl, diese doch relativ niedrige Beteiligung aus.
Anfang der Woche wurden ja die SPD-Ministerinnen und Minister vorgestellt. Aus der Ampelzeit bleibt nur einer dabei, Verteidigungsminister Boris Pistorius. Ist das der Umbruch und Generationenwechsel, den Parteichef Lars Klingbeil nach der Wahl angekündigt hat?
Es ist vom Alter der Ministerinnen und Minister, ist es ein Generationenwechsel, das kann man so sagen. Boris Pistorius, 65, der Älteste, dann kommt, glaube ich, Bärbel Baas mit 57 und dann sind wir, glaube ich, schon fast unter der 50er-Grenze, also 47 Lars Klingbeil, 47 Jahre alt, Dann haben wir Verena Huppertz, das wird die neue Bundesministerin für Wohnen und Bauen. 37, also es geht schon runter, die neue Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit, 35 Jahre alt. Also vom reinen Alter her ist das ein Generationenwechsel. Man muss aber auch, glaube ich, dazu sagen, dass es so ein bisschen auch so ein Wechsel ist, dass sich Herr Klingbeil da Leute rangeholt hat, die er kennt, was eben dazu geführt hat, dass ja mit Herrn Pistorius nur noch ein Minister im Grunde genommen aus dem alten Kabinett übrig geblieben ist.
Die Kritik an Klingbeil lautet ja auch, er hat die Wahlniederlage zu verantworten und schart jetzt ein Kabinett um sich, zumindest der SPD-Ministerinnen und Minister, das er sehr gut kennt. Kannst du mit dieser Kritik was anfangen? Ist das irgendwo nachvollziehbar?
Ich kann es in Teilen nachvollziehen. Also aus reinem Machtkalkül, aus reinen strategischen Überlegungen ist es natürlich schlau, Leute um sich zu scharen, die man kennt, denen man auch vertraut. Das ist ja auch ganz wichtig für die zukünftige Arbeit. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch im Kopf haben, die Einarbeitung in ein Ministerium, bis das alles so läuft, das dauert. Also das, die Faustregel für ein neues Ministerium, das war zum Beispiel in der letzten Legislaturperiode mit Frau Geiwitz und dem Bauministerium, ist so, das dauert 2 Jahre, bis das so richtig ins Rollen kommt. Also im Bauministerium haben die in der letzten Legislatur zu Anfang noch mit Faxgeräten gearbeitet, weil die Technik ansonsten nicht stand. Also das sind auch rein praktische Geschichten. Teilweise sind die Ressorts anders zugeschnitten worden, da sind Teile weggekommen und Teile dazugekommen. Also, die Ministerinnen und Minister müssten sich neu einarbeiten, da müssen die Ministerien ins Laufen kommen. Da wäre es nach meinem Dafürhalten vielleicht ein bisschen schlauer gewesen, im Sinne, dass man jetzt ja einen schnellen Politikwechsel will, zum Beispiel die Bundesbauministerin im Amt zu lassen, zum Beispiel, auch weil sie gute Arbeit geleistet hat, die Entwicklungsministerin Svenja Schulz im Amt zu lassen. Das hat Herr Klingbeil nicht gemacht. Jetzt hoffen wir mal, dass es trotzdem dann, dass die neue Regierung oder auch der SPD-Teil da schnell ins Arbeiten kommt.
Jetzt wird sehr viel diskutiert um den Umgang mit Klingbeils Co-Parteichefin, mit Saskia Esken. Sie hat jetzt am Ende kein Ministeramt bekommen. Wie bewertest du erstmal das und auch den Umgang mit ihr in der SPD?
Also ich glaube, das zeigt diese Personalie, Frau Esken, aber auch ja der Umgang mit Hubertus Heil, von dem ja auch ich gedacht habe, dass er irgendwie was wird in der neuen Regierung. Also wenn schon nicht Arbeitsminister in einer weiteren Amtszeit, dann vielleicht Fraktionschef, zeigt ja, dass Herr Klingbeil da einen absoluten Machtanspruch hat und auch in der Lage ist, den durchzusetzen. Das ist ja für einen Vizekanzler und für einen Parteichef auch erstmal nichts Schlechtes. Da fallen dann halt auch Leute hinten runter. Also das ist dann auch, das klingt nach außen natürlich immer so ein bisschen bitter. Und in dem Fall hat es jetzt vor allen Dingen, oder bis jetzt, Frau Esken erwischt. Man weiß es ja nicht. Also der Parteitag im Sommer, ich weiß es gerade nicht. Vielleicht wird Frau Esken Co-Chefin bleiben können. Viele sagen, nee, das klappt nicht, weil sie nicht so beliebt ist. Auf der anderen Seite gibt es viele SPD-Frauen auch gerade, die sagen, nee, die macht das schon ganz super und die wollen wir weiter da haben. Also Ministerin ist Frau Esken jetzt nicht geworden. Sie ist auch offenbar in der Fraktion, hat sie kein Amt bekommen, aber vielleicht bleibt sie Co-Parteichefin, obwohl im Moment die Wetten wieder dahin gehen, dass sie es nicht bleiben kann.
Welche Rolle wird denn die Angst vor Neuwahlen und dann einer erstarkenden AfD, du hast das angesprochen, während der Regierungszeit spielen? Glaubst du, das ist ein Argument, um im Zweifelsfall dann sich nochmal mehr zusammenzuraufen? War ja bei der Ampel oft auch zu hören, dass man deswegen die ganze Zeit eigentlich nicht auseinandergehen wollte, um nicht die AfD noch mehr zu stärken.
Also ich glaube, das ist neben den Inhalten, es ist ein sehr wichtiger Faktor für die künftige Arbeit der schwarz-roten Koalition. Die AfD ist ja jetzt in vielen Umfragen tatsächlich stärkste Kraft. Alle Versuche, sie schwächer zu machen. Herr Merz selber hatte auch mal vor einiger Zeit, ich glaube, das war zu der Zeit, als er Parteichef wurde, gesagt, er will die AfD halbieren. Das ist ihm sichtlich nicht gelungen. Da gibt es halt eine große Unsicherheit. Wie gehen wir jetzt mit der AfD um? Das wird sicherlich durch die Entscheidung, dass die AfD jetzt eben als rechtsextrem, rechtsextremistisch komplett eingestuft werden kann oder gesichert eingestuft werden kann, nochmal verschärft diese ganze Lage, weil die Parteien sich darauf jetzt auch nochmal neu einstellen müssen. Wie gesagt, es werden halt im Bundestag Ausschüsse gebildet. Da müssen die Ausschüsse dann, das machen die dann intern, Ausschussvorsitzende wählen. Wählt man da jetzt einen AfD-Mann? Hatten wir früher mal mit Herrn Brandner zum Beispiel, oder macht man das nicht? Also das sind alles Fragen, die müssen sich die Parteien jetzt nochmal neu stellen. Und insofern, die AfD, das spielt immer wieder eine Rolle. Ich würde mir halt wünschen, dass man da nicht wie das Kaninchen vor der Schlange in Angststarre verharrt, sondern wirklich jetzt aktive Politik macht, die die Bürgerinnen und Bürger so weit überzeugt, dass sie sagen, okay, jetzt wähle ich diese Parteien und nicht mehr die AfD aus Protest, wie es ja offenbar den Umfragen zufolge viele tun.
Dann lass uns doch mal ganz konkret in die Inhalte gehen. Das Thema Migration hast du schon angesprochen. Merz hat sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Am ersten Tag seiner Amtszeit will er die deutschen Staatsgrenzen dicht machen. Dobrindt hat das jetzt schon ein bisschen eingefangen. Polen zum Beispiel sagt auch, wir möchten keine Grenzkontrollen. Die Gewerkschaft der Polizei sagt, flächendeckende Kontrollen halten wir nicht für realistisch umsetzbar. Ist das auch ein Problem vielleicht dieser Regierung, die jetzt kommt, dass da Sachen versprochen wurden im Wahlkampf, die einfach sehr, sehr schwer umsetzbar sind?
Ich glaube, das wird gar nicht so schwer, weil was in der Debatte gerade auch so ein bisschen vergessen wird und die Union erwähnt es aus Gründen nicht, ist, dass die Flüchtlingszahlen, die Einwanderungszahlen im letzten Jahr ja schon signifikant zurückgegangen sind. Das sind ja wirklich Tausende, die da im Vergleich zu den Vorjahren weniger gekommen sind, Tausende von Menschen. Das macht sich auch in den Kommunen durchaus schon bemerkbar. Also einige besonders strapazierte Gemeinden, Städte können jetzt ihre Turnhallen wieder freigeben und so weiter. Diese ganze Problematik, die wir da hatten, dass einfach sehr viele Leute kamen, die man unterbringen musste, die haben wir gerade nicht mehr. Und die Zahlen gehen offenbar auch weiter zurück. Das heißt, die Ampelkoalition hat da einige Sachen auf den Weg gebracht. Verschärfungen, nennen wir es mal Verschärfungen an den Grenzen, Verschärfungen der Kontrollen, die am Ende dazu geführt haben, dass sowieso schon weniger Menschen ins Land kommen. Das muss man im Grunde genommen nur noch fortsetzen. Würde Herr Merz und Herr Dobrindt, würden die beiden das jetzt so eingestehen, dann müssten sie natürlich auch eingestehen, dass nicht alles schlecht war bei der Ampel. So, das wird wahrscheinlich kommen, weil sie es ja nun auch dann mit der SPD weiter regieren. Also ich glaube, das wird sich so ein bisschen einpendeln. Herr Merz wird dann auch noch auf europäischer Ebene stärker arbeiten. Und ich glaube, im Großen und Ganzen und wird das schon einen guten Weg nehmen. Und zwar auch einen Weg, der gut ist für die Menschen, die zu uns kommen. Man darf ja aber in der ganzen Debatte auch nicht vergessen, das sind ja nicht irgendwie alles Kriminelle oder so, was die Leute immer sagen. Das sind ja größtenteils wirklich Leute, die Hilfe brauchen und die sich deshalb auf den Weg gemacht haben. Man flüchtet nicht einfach so aus ohne Grund, sondern da gibt's schon ganz oft, das hat Frau Merkel immer gesagt, und ich finde, hatte sie recht, das hat schon immer Gründe und darauf muss die Politik auch reagieren. Ich bin aber zuversichtlich, dass das ganz gut gelingen wird.
Was sind denn neben der Migration weitere Schwerpunkte dieser Regierung?
Wir haben Wirtschaft, ist das ganz große Thema. Wir haben da ja auch das Sofortprogramm der Union, das 100-Tage-Programm. Da geht es ganz stark um den Bürokratieabbau, den man diesmal wirklich ernsthaft angehen will. Da geht es um Abschreibungen für die Unternehmen, für die Industrie, solche sogenannte Ausrüstungsinvestitionen. Da kann man in den nächsten Jahren jährlich 30% abschreiben. Das kann dazu führen, dass wirklich auch massiv oder mehr investiert wird in dem Bereich. Das kurbelt dann die ganze Konjunktur an. Anderer Bereich ist das Thema Sicherheit. Wir kriegen die Vorratsdatenspeicherung, wir kriegen sie auch ziemlich schnell. Bin ich auch noch mal gespannt, ist vielen Leuten, glaube ich, noch nicht so richtig bewusst, was da auf sie zukommt. Aber in Zukunft sollen im Grunde genommen wirklich Daten auch dann auf Vorrat gespeichert werden, um im Fall eines, ich sage jetzt mal, Terroraktes und einer schweren Straftat eben dann nachforschen zu können. Das hat auch, Stichwort Kinderpornografie, wirklich sehr ernste Hintergründe. Man kann wirklich darauf hoffen, dass dann, meistens sind es ja Täter, tatsächlich dann auch schnell gefasst oder überhaupt gefasst werden können, die solche Taten begehen. Auf der anderen Seite, gut, da ist es auch eine Frage des Datenschutzes, da bin ich mal gespannt, wie da die Debatte ausgeht. Also das sind so die großen Baustellen, die zumindest innerhalb der nächsten 100 Tage angegangen werden.
Stefan, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und sagen, wir treffen uns in einem Jahr wieder und reden über diese Regierung, woran wird sich zeigen, ob es eine gute Regierung ist, auch vielleicht im Kontrast zur Ampel?
Ich glaube, es wird sich in der Tat dann doch in den Umfragewerten zeigen, und zwar dahingehend, ob das eingetreten ist, was Herr Merz versprochen hat, was er gesagt hat, nämlich, dass die Menschen im Land wieder Vertrauen in die Politik haben einerseits und Optimismus verspüren, Hoffnung haben, dass es eben nicht alles schlecht ist, sondern dass es wirklich vorangeht. Das ist ja in diesen Zeiten, in denen wir einen Krieg in relativer Nähe haben, in dem wir andere Kriegsherde haben, in dem wir in ständiger Bedrohung leben, in dem wir Starkregenhagel und Klimawandel, sind solche Signale ja ganz, ganz wichtig. Und das ist halt wirklich, glaube ich, der Punkt dieser Regierung. Muss es wirklich gelingen, und Optimismus zu verbreiten, dass die Leute sagen, ich lebe gerne in diesem Land, ich arbeite gerne in diesem Land und ich habe eine Zukunft in diesem Land, ich und meine Familien und meine Freunde. So, und das ist ja, das ist das, woran sie gemessen werden in den nächsten 360 Tagen oder wie auch immer, wie viel das Jahr hat. Das werden wir dann am besten ablesen können. Einmal in den Umfragen, zum anderen haben wir mehrere Landtagswahlen, dann auch im 2026. Da wird man es dann sicherlich auch sehen können. Und vielleicht darf ich das auch noch sagen. Also meine Prophezeiung ist, ich glaube, es wird gelingen.
Friedrich Merz ist neuer Bundeskanzler und wir haben drüber gesprochen mit dem Leiter unseres Hauptstadtbüros, Stefan Lange. Danke, Stefan.
Ja, ich danke fürs Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.
Das war Schon gehört, alles, was uns bewegt. Zur turbulenten Wahl von Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler. Wenn ihr mögt, gibt's am kommenden Mittwoch an gleicher Stelle eine neue Folge. Ich bin Moritz Weiberg. Ciao.